Mein heutiger Gast, Maren Müller. Frau Müller, Sie haben die öffentliche Petition, die sogenannte Landspetition gestartet. Worum ging es hier?
Das war eine Sendung bei Lanz, und zwar war das am 17. Januar 2014. Da hatte er die Sarah Wagenknecht zu Gast, und er hatte sie dann im Zusammenspiel mit Herrn Jürges vom Stern so ziemlich in den Mangel genommen. Und das war eigentlich alles andere als eine Interviewsituation. Also das war wirklich ein Vorführen, ne, der Frau. Und das hat mich sehr geärgert, und deswegen habe ich da diese Landspetition gestartet. Ne. Noch in der gleichen Nacht habe ich mich hingesetzt und habe bei Open Petition diese Petition verfasst.
Worum ging es da?
Es ging halt darum, dass, also der Slogan war, raus mit Markus Lanz aus meinem Rundfunkbeitrag.
Okay.
Ja, und das war natürlich etwas sehr plakativ, der Titel. Aber er hat wirklich, diese Petition hat großen Erfolg gehabt. Also haben in Folge 233.000 Leute unterschrieben.
Über 200.000 Menschen haben das namentlich unterschrieben.
Ja. Also es waren so ein paar Sachen dabei, die dann auch von Open Petition gelöscht wurden. So ein paar Fake-Namen. Aber sehr, sehr viele Leute, die wirklich dort mit Klarnamen unterschrieben haben und mit denen wir dann auch im Mail-Kontakt standen eine Zeit lang. Es war echt wirklich ein großer Erfolg.
Kurz mal nachgefragt, wenn ein Journalist eine Politikerin mal hart in die Menge hart fragt oder harte Fragen stellt, ja, ist es eigentlich gut. Was war Ihr Problem mit dieser Ausgabe von Lanz?
Also harte Fragenstellungen sind gut, aber man muss dann den Leuten auch die Gelegenheit geben zu antworten, und das war ja halt dort nicht der Fall. Also sie konnte ja überhaupt nicht ausreden oder reagieren. Die harten Fragen wurden formuliert, es wurden dann, so typisch Lanz-Style, so nach einem Verdienst gefragt und so eine Sachen. Also mein Problem dabei ist auch, dass er die Politiker und Politikerinnen nicht gleich behandelt.
Und zwar?
Ein FDP-Mann oder eine FDP-Frau hätte er nicht in dieser Form vorgeführt, und eine CDU-Frau oder ein CDU-Mann auch nicht.
Das heißt, Sie haben das Gefühl, dass hier eine Hauptsendung eines Öffentlich-Rechtlichen politisch gefärbt agiert wird?
Auf jeden Fall. Das war auf jeden Fall mein Problem und mein Ärger. Ja, das ist einfach so, ja. Im Nachhinein bin ich auf diese Geschichte nicht stolz. Also das möchte ich jetzt nochmal hinzufügen. Weil Markus Lanz, der richtet den wenigsten Schaden an. Na, in den öffentlich-rechtlichen Sendungen. Also seine Sendung ist im Großen und Ganzen unterhaltsam und vielseitig, und er leistet sich ab und zu einen Schnitzer, ne? Aber diese Geschichte, das war so eine einmalige Sache, die mich wirklich sehr, sehr geärgert hat.
Aber Sie haben ja unglaubliche Rückendeckung bekommen von der öffentlichen Zuspruch.
Ja.
Wie ging es dann weiter? Was haben Sie dann gemacht?
Naja, es haben sich dann natürlich auch kleine Beziehungen herausgebildet. Die Leute, die haben uns angeschrieben oder mich angeschrieben, und über die Plattform haben wir halt Kontakt zueinander gefunden. Dann hatten wir eine Leipziger Gruppe, die sich dann auch zusammengesetzt hat, und wir haben dann, wir waren der Meinung, dass wir so einen Effekt, na, so einen Rieseneffekt, so eine Chance eigentlich nicht im Sande versickern lassen wollen, und haben dann halt überlegt, wie wir das bündeln können, na, eine sinnvolle Organisation gründen.
Und? Wie ging's weiter?
Dann kam das halt nach langem Hin und Her, wurde eine Plattform im Internet, also jetzt unsere jetzige Plattform, wurde damals ins Netz gestellt, und da haben sich die Leute schon ausgetauscht, wie es weitergehen könnte. Und dann haben wir dann letztendlich im März 2014 den Verein gegründet. Ständige Publikumskonferenz.
Ständige Publikumskonferenz heißt dieser Verein.
Haben wir lange hin und her überlegt, wie wir dieses Baby nennen.
Wie kamen Sie auf diesen Namen?
Ja, ständig wird sich damit befasst. Die Publikumskonferenz tagt ständig, kann man so sagen. Es ist ein Angebot an das Publikum. Das ist nichts Anmaßendes, das ist lediglich ein Angebot. Und öffentlich-rechtlich natürlich, weil wir uns nicht mit dem Privaten befassen, sondern nur mit den Öffentlich-Rechtlichen, die ja einen bestimmten Auftrag zu erfüllen haben, einen gesetzlichen.
Und zwar?
Die haben einen Bildungsauftrag, die haben einen Informationsauftrag, die haben einen Unterhaltungsauftrag. Und der sollte sich deutlich von denen der Privaten abheben. Ne? Die Privaten, die brauchen Programm, um Geld zu machen, und die Öffentlich-Rechtlichen, die brauchen halt Geld, um Programm zu machen. Das ist so ein Unterschied auch. Ne?
Und Sie sind der Meinung, dass das eine Publikumskontrolle eigentlich braucht? Oder verstehe ich das richtig?
Ja, also diese Sender, die werden von der Öffentlichkeit bezahlt. Und dann wäre das auch fair, wenn die Öffentlichkeit auch die Kontrolle ausübt. Mhm. Also wir sind auch dafür, dass Publikumsräte etabliert werden oder unabhängige Ombudsstellen. Bis jetzt übt ja die Kontrolle der Rundfunkrat oder beim ZDF der Fernsehrat, der Hörfunkrat beim Deutschlandradio. Die üben ja die Kontrolle aus, aber die sind vielfach mit Funktionären, mit Politik, teilweise mit Politikern, die aus dem aktiven Leben, aus dem aktiven politischen Leben raus sind. Da hat man dann so eine Anschlussverwertung in diesen Rundfunkräten und sehr viele Funktionäre von großen Organisationen. Also Arbeitnehmervertretung, Gewerkschaft, Arbeitgebervertretung, Arbeitgeberverbände, Naturschutzbund und was es da so alles gibt. Ne?
So eine Art Vereinsvertretung oder institutionalisierte Vertretung gibt es ja heute in Öffentlich-Rechtlichen. Mhm. Und warum funktioniert das nicht? Ich meine, das ist doch ein bisschen die parteienrepräsentative Demokratie, dass eben Repräsentanten gibt von der Bevölkerung, eben von Verbänden oder von Parteien, dass diese sich zusammensetzen und Kontrolle ausüben über öffentlich-rechtlichen Funkanstalten. Warum funktioniert das Ihrer Meinung nach nicht ausreichend?
Ich denke, aus deren Sicht funktioniert es ja offensichtlich. Ne? Es gibt zum Beispiel Freundeskreise, Rote, Schwarze, die sich dann absprechen, wie sie sich zu bestimmten Dingen verhalten, auch wenn es um die Intendantenwahl geht oder um die Wahl von Chefredakteuren oder solche Geschichten. Ne? Aber es ist halt politisch gefärbt. Alle diejenigen, die da drin sitzen, die von der Politik entsandt werden und selbst von großen Vereinigungen sind auch meistens Leute in Parteimitgliedschaft, die vertreten auch alle ihre Interessen, ne? Und die passen dann natürlich auf, was über einen Sender geht. Ne? Also gibt es schon Sachen, die wahrscheinlich bewusst nicht gesendet werden oder bewusst zu später Stunde, wie auch immer. Also weil da Leute Einfluss ausüben, ne, in den Rundfunkräten.
Aber kann man nicht sagen, dass die Bevölkerungsstimmung in diesen großen Verbänden und Parteien auch abgebildet wird und dass die zusammen in der pluralen Art dann das in Medien abbilden?
Ja, so sollte es sein. Na, das sieht aber in der Praxis anders aus. Das sieht man zum Beispiel an der Behandlung von Programmbeschwerden. Okay. Der Rundfunkrat ist oftmals macht er den Eindruck, als sei er der verlängerte Arm der Intendanzen oder der Sender. Ne? Mhm. Also wenn die Chefredaktion sagt, nein, das war alles in Ordnung, ihre Programmbeschwerde entbehrt jeglicher Logik oder was auch immer, dann schließt sich der Rundfunkrat an. Mhm. Ne? Also die urteilen dann auch pro Sender. Ne? Obwohl teilweise diese Beschwerden über 3 bis 5 Seiten wirklich begründet werden. Ja, da wird teilweise werden dann auch Verfehlungen eingeräumt seitens der Intendanz. Ja, das hätten wir anders machen können oder besser oder klarer. Aber es ist halt kein Verstoß gegen die Programmgrundsätze.
Erklären Sie mal für unsere Zuschauer, was ist denn genau eine Programmbeschwerde?
Eine Programmbeschwerde ist ein Mittel, ein rechtliches Mittel, was dem Publikum zusteht. Ja, das wird auch auf den Webseiten der Rundfunkanstalten erklärt. Wenn man Programmgrundsätze verletzt sieht, na, dann kann man zu einer formalen Programmbeschwerde schreiten, kann dann neben der einfachen Mail an die Redaktion oder der wütenden Anruf, was auch viele machen, ja, oder einen Brief schreiben, kann man halt eine formale Programmbeschwerde stellen. Die hat den Vorteil, dass sich damit die Intendanten auseinandersetzen müssen. Mhm. Und auch die Chefredakteure natürlich. Also diese normalen Beschwerdebriefe, die gehen meistens gar nicht über die Tische. Also damit werden die gar nicht belastet. Ne? Wobei man natürlich nicht weiß, hat der Intendant selbst dann diese Antwort verfasst, weil er sich damit befasst hat oder war es sein Referent?
Müssen Sie darauf antworten, die Intendanten dann?
Ja, in der Regel schon.
In der Regel schon. Ja. Gut, kommen wir zurück auf Ihre ständige Publikumskonferenz. Das hat sich quasi aus dieser Landspedition heraus entwickelt. Verstehe ich das richtig?
Ja, also ohne diese Petition würde es den Verein nicht geben.
Und was macht genau Ihr Verein?
Also wir hatten am Anfang den Anspruch, dieses Programm länderübergreifend zu beobachten. Also in jedem Bundesland quasi eine kleine Mini-Publikumskonferenz, die sich halt mit diesem Programm, mit den regionalen Programmen auch befasst und die dann das bewertet. Mhm. Na? So, dass auch das Publikum quasi in eine Lage versetzt wird, demokratisch seine Meinung über das Gesendete zu äußern. Mhm. Na? Und die Programmbeschwerde, das war halt immer noch das beliebteste Mittel, na? Mhm. Da Kontakt zu den Sendern aufzunehmen. Ja. Dann war natürlich unsere Intention, auch mit den Leuten in den Sendern in Kontakt zu treten, mit den Chefredaktionen, mhm, und eventuell auch mal auf kurzen Wege irgendwas zu klären. Na. Das klappte zum Beispiel mit dem ZDF ganz gut. Und es hat aber nicht zu einer Besserung geführt, muss man mal so sagen. Ja, es wird dann mitunter auch, es wird viel abgewiegelt. Ne? So, und drittens haben wir uns auch befasst, also mit Zuarbeiten für jetzt das neue WDR-Gesetz zum Beispiel oder fürs Telemediengesetz. Das haben wir uns halt angeguckt, diese ganzen Vorschläge, und haben dann unsere Vorschläge auch eingereicht. Na, zum Beispiel.
Haben Sie Juristen bei sich oder wie gehen Sie in diese Gesetzesdiskussion rein?
Also wir haben auch Juristen und wir haben auch Journalisten dabei und Politikwissenschaftler. Also es gibt schon Leute dabei, die wirklich fit sind, die da auch gut, ja, die da auch unterstützend wirken. Mhm. Dolmetscher, Sprachkundler sind natürlich auch immer wichtig. Man hat doch oft mit falschen Übersetzungen zu tun gehabt. Mhm. Ne? Solche Dinge wurden dann natürlich auch eingereicht als Beschwerde.
Das heißt, Sie schauen sich die Programme an, reichen Beschwerden ein, Sie nehmen Kontakt zu Journalisten und Sie versuchen, in die Gesetzgebung einzuwirken.
Ja.
Verstehe ich das richtig?
Ja.
Gibt es Ihren Verein jetzt nur in einer Stadt oder wo sitzen Sie? Wo kann man Sie erreichen?
Also der Sitz ist in Leipzig und die Mitglieder, die sind über das gesamte Bundesgebiet verstreut eigentlich. Wir haben auch ein Mitglied in Frankreich und ein Mitglied in der Schweiz inzwischen. Also gibt es in jedem Bundesland haben wir eigentlich Leute, Mitglieder oder Fördermitglieder.
Wenn Sie sich jetzt insgesamt die öffentlich-rechtlichen Anstalten in Deutschland anschauen, wie bewerten Sie sie im Verhältnis zu dem Auftrag, den Sie haben, von dem Sie sprachen?
Die öffentlich-rechtlichen, die heben sich natürlich von den privaten ab. Na, das ist ganz klar. Aber man hat die Tendenz, man erkennt die Tendenz, dass es immer mehr verflacht. Also dass Quote eine größere Rolle spielt als Qualität oder Bildungsauftrag. Mhm. Na, zum Beispiel diese ganzen Vorabend-Krimis und diese fürchterlichen Serien, diese Endlos-Serien, die dann so dahin wabern. Dann wirklich hochwertige Dinge, die jetzt für einen Bildungsauftrag vielleicht wichtig wären, die wären in den Mitternachtsstunden verbannt. Wer guckt dann? Ich meine, man kann sich das über die Mediatheken angucken, schon klar, ne? Aber die meisten Leute, die jetzt halt normal Fernsehen schauen und arbeiten gehen, ne, die liegen da um die Zeit im Bett, ne? 22:45 kommen dann so hochinteressante Geschichten. Das gehört eigentlich in die Primetime. Ne? Und da lassen sich eigentlich die Intendanten und die Chefredakteure oder die Fernsehdirektoren lassen sich da nicht irgendwie umstimmen.
Aber wer bestimmt eigentlich über die Qualität? Ist es nicht wichtig, dass die Öffentlich-Rechtlichen auch das anbieten, was viele Menschen sehen wollen?
Natürlich ist das wichtig. Das ist ja der Punkt. Na? Also es gibt zum Beispiel eine Kritik, die kommt irgendwie aus verschiedenen Printmedien, dass das ZDF jetzt irgendwie so eine Flohmarktsendung wieder bringt. Aber das sehen die Leute wirklich gerne. Das ist halt so, die gucken das gerne und die gucken sich auch gerne diese Aldi versus Lidl-Geschichten an, die dann kommen und wo man eigentlich denkt, ist das jetzt eigentlich schon Schleichwerbung für irgendwelche Produkte, was da passiert oder für irgendwelche großen Firmen oder ist das jetzt eine legitime Verbrauchersendung, wie auch immer. Ne? Aber letztendlich könnte tatsächlich mehr von Substanz in die Programme einfließen.
Was ist Substanz? Was ist der Unterschied zwischen Quote und Qualität, von dem Sie sprachen?
Also zum Beispiel Dokumentation, richtig gute. Und damit meine ich nicht solche hochnotpeinlichen und albernen Anti-Putin-Serien, wie sie in letzter Zeit gedreht wurden, die wirklich wohl so dreuende Hintergrundmusik hören, so solche absurden Themen durcheinander geworfen werden. Das wirklich, da regen sich auch ganz viele Leute drüber auf. Ne? Es hat keine Substanz und das hält auch den Faktencheck nicht stand, wenn man sich diese Dinge auseinandernimmt und überlegt, was da eigentlich fabriziert wird. Ne? Das ist eine Stimmungsmache, das hat mit Dokumentation nichts zu tun. Ne? Also es gibt wirklich wunderbare Dokumentationen. Also ein Beispiel ist von, oh Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen, Griechenland-Geschichte, die Troika, Macht der Troika. Mhm. Harald Schumann, jetzt sage ich es, Harald Schumann. Eine wunderbare Geschichte, hat auch einen Preis bekommen, Otto-Brenner-Preis. Und das war wirklich, das ging zu Herzen, das hatte wirklich Hand und Fuß. Und man hat da auch mal so ein bisschen ein emotionales Gefühl also aufbauen können zu den griechischen Leuten, die da leiden, wirklich unter diesen ganzen Repressalien, die wir denen aufdrücken, ja, als Westen, ne? Und Gabi Weber zum Beispiel macht sehr gute Dokumentation. Die geht ja, die gräbt ja richtig, ne? Die geht ja in die Archive oder will in die Archive und gräbt dann wirklich, um dann Sachen aufzudecken, die wirklich skandalös sind, ja. Wo viele Leute gar nichts drüber wissen oder nichts mehr drüber wissen, ne?
Ist also kritisch sein ein Qualitätsmerkmal für Sie?
Auf jeden Fall. Also meiner Ansicht nach sind Journalisten dazu da, auch der Regierung und den Mächtigen, auf die Finger zu schauen. Na, das war auch so ein Leitspruch von Otto Brenner zum Beispiel, dass das wichtig ist. Die sind nicht dazu da, um den Leuten zu Kreuze zu kriechen. Die sind für die Bevölkerung da. Ne? Die sind dafür da, Skandale aufzudecken. Ne? Und wirklich im Sinne derjenigen zu berichten, die das souverän darstellen.
Ist auch die Idee der Medien als vierte Macht in der Gesellschaft.
Ja, genau.
Aber ist es nicht eher umgekehrt, dass das ist zwar schon eine vierte Macht, aber nicht im Sinne der Bevölkerung gegenüber den Mächtigen, sondern ein Steuerungsinstrument der Mächtigen gegenüber der Bevölkerung?
Also die Konzernmedien, sind immer schon ein Machtinstrument gewesen irgendwo. Und bei den Konzernmedien, na, da wundert mich gar nichts. Ne? Also bei was Springer und die ganzen Wörter und wie sie alle heißen. Ne? Aber das öffentlich-rechtliche Fernsehen und der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat einen anderen Auftrag.
Ne? Wie ist es mit der Finanzierung? Es gab ja auch viel öffentliche Kritik an der GEZ-Gebühren für die öffentlich-rechtlichen Medien. Wie sehen Sie das? Gibt es da Probleme, die man angehen müsste?
Also im Großen und Ganzen greift mir jetzt diese ganze Anti-GEZ-Geschichte zu kurz. Denn im Prinzip haben wir einen Pfund in der Hand mit den öffentlich-rechtlichen Anstalten, na, was es eigentlich zu bewahren gilt. Wenn man sich aus Runde rechnet, 50 Cent pro Tag. Viele regen sich auf, dass es nicht auf freiwilligen Basis passiert, denn früher ging es ja auch. Na? Aber offensichtlich ist die Finanzierung nicht sichergestellt. Na? Und wenn die Leute von überall auf die Inhalte zugreifen können, dann ist halt ein anderes Zeitalter auch angebrochen, ne, was die Finanzierung anbelangt. Andererseits, wenn man jetzt so die Zahlen sieht, Tagesschau zum Beispiel 7 bis 11 Millionen Zuschauer, ne, so nach dem Motto, die Leute, die haben es bezahlt, ne, und da ist auch so eine psychologische Geschichte dahinter. Ich habe es bezahlt, also konsumiere ich. Das ist wie bei All You Can Eat, ja. Ich habe es bezahlt, also schaue ich mir das an. Das hat nicht unbedingt was damit zu tun, dass die Qualität nun überbordend ist. Ne? Das hat damit zu tun, dass die Leute dafür zahlen. Nicht freiwillig, sie zahlen dafür. Ne? Die paar, die nicht zahlen, aus Gewissensgründen oder aus welchen Gründen auch immer, oder die befreit sind, mal außen vor gelassen. Ne? Also im Prinzip ist diese Finanzierung, diese Zwangsbeiträge, ist auch ein Mittel zum Zweck. Na, wenn das nicht wäre, wenn die Leute nicht bezahlen müssten per Gesetz, dann würden sie auch weniger konsumieren.
Ich meine, es ist, glaube ich, relativ offensichtlich, dass es in Deutschland, wenn wir keine Öffentlich-Rechtlichen hätten, man kann ja vergleichen mit anderen Ländern, wo es nur private Fernsehanstalten gibt, da ist es ja noch mehr so, dass sie direkt Konzerninteressen, Profitinteressen oder Interessen der Mächtigen unterworfen sind. Daher einverstanden, dass es ein Gut ist, das zu bewahren gilt, aber ist es nicht unfair, dass alle den gleichen Betrag zahlen? Das ist ja so eine Art Kopfsteuer, wo alle, egal wie viel Einkommen sie haben, egal wie, ob man jetzt Millionär ist oder Hartz-IV-Empfänger oder zumindest sagen wir mal, als Leiharbeiterin oder irgendwie mit einem Billiglohnsektor arbeitet, der gleiche Betrag zahlen muss. Ist es gerecht?
Nein.
Das könnte man auch anders gestalten.
Das könnte man anders gestalten. Das könnte man in der Tat anders gestalten. Und das hätte ich vorhin erwähnen sollen. Da haben wir auch eine Aktivität gestartet, allerdings auch schon vor 2 Jahren. Da ging es halt um diese Beitragsgeschichte, dass die Leute, dass es ungerecht ist, ne? Dass selbst die armen Rentner oder teilweise Studenten und Leute mit ganz wenig Einkommen das gleiche zahlen wie Herr Marmor mit 300.000 Euro im Jahr. Ne? Und wenn man da mal einen Dreisatz ansetzt, dann kommt da ganz schöne Summen zustande, die er dann zahlen müsste, ne? Wenn man das gerecht gestalten würde. Aber das wird nicht so gesehen. Das wird nicht so gesehen. Es wird gerade als gerecht gesehen, weil ja jeder die gleiche Leistung bekommt. Bekommt ja nicht jeder eine unterschiedliche Leistung, sondern es bekommt jeder die gleiche Leistung für seinen Beitrag. Ja, ob da in Zukunft vielleicht mal was getan wird an dieser Ungerechtigkeit.
Gibt es da keine größeren Initiativen oder Bewegungen das dafür?
Müsste man eventuell nochmal anschieben, ja.
Weil es gäbe ja einen großen Vorteil, wenn sowas steuerfinanziert ist. Das Steuersystem in Deutschland ist bei allen Kritik, die man daran hat, bei allen Ungerechtigkeiten, die es da gibt, trotzdem ja gestaffelt, je nach Einkommen. Aber diese Pauschalgebühren sind überhaupt nicht gestaffelt.
Das stimmt, ja, das ist richtig. Das ist auch ein Manko, würde ich so sehen.
Wenn Sie jetzt die Medienlandschaft in Deutschland in den letzten Jahren sehen, vielleicht, Sie sind ja seit einiger Zeit, beobachten das ja sehr intensiv, ja, ist Ihr Eindruck nach eine Verschlechterung im Sinne von Qualität festzustellen, dass es einseitiger wird, dass es flacher wird? Oder gibt es auch Gegentendenzen, wo Journalisten sich wieder stärker bemühen, sachlicher, fundierter zu sein?
Also meiner Beobachtung nach ist wirklich eine Vereinheitlichung zu konstatieren. Mhm. Also zumindest bei den großen Hauptstrommedien, das ist aber darauf zurückzuführen, dass bei der Recherche in den Redaktionen wird ausgedünnt und die verlassen sich dann auch auf die Agenturen. Da werden dann Agenturberichte abgeschrieben. Das ist unglaublich. Also nur mal ein Beispiel. Da hatte sich doch die Autorin von Harry Potter, Rowling, hatte sich entschuldigt für einen bestimmten Tweet, den sie gegen Trump losgelassen hat. Und wenn man das eingegeben hat, Rowling entschuldigt sich für Tweet gegen Trump, da kriegt man tausende Treffer. Jede Zeitung schreibt denselben Text über dieses wirklich Mini-Ereignis.
Da geht niemand hin und schaut sich den Tweet selber an.
Erstens, das werden sie vielleicht machen, dann machen sie Screenshots von diesen Tweets, aber erstens ist das eine Sache, die derart belanglos ist, dass es schmerzt, ne? Dass sowas in einer großen Zeitung stattfindet, dass man sich heute über Tweets unterhält und schreibt. Jetzt gerade Dunja Hayali wieder diese Tweet-Geschichte, da reibt sich jedes Blatt dran auf. Das ist so furchtbar und das ist so eine Verflachung des Niveaus. Auch die Leute, die das noch konsumieren, also irgendwie zweifle ich da auch ein bisschen an dem Verstand, dass da nicht mehr Leute aufstehen und sagen, so jetzt reicht's, das will ich nicht mehr lesen.
Aber ich meine, die Zeitungen haben ja auch alle mit Umsatzrückgänge zu tun und die Leute kaufen es ja im Grunde weniger.
Ja.
Also ist es ja so, dass der Konsum an normalen Printmedien ja stark rückläufig ist in den letzten Jahren. Hat es was damit zu tun oder ist es eher so, dass es die neue Vielfalt gibt im Internet, wo man sich informieren kann?
Ja, das würde ich auch so sehen. Also viele Leute wenden sich auch ab, ne? Und gehen dann auf die Suche. Also wer zwei, dreimal enttäuscht wurde und hat irgendwelche Meldungen in der Zeitung, in irgendeiner großen Zeitung gelesen oder im Fernsehen gesehen, die nicht den Tatsachen entsprechen, ja, wo sich wirklich rumgesprochen hat, ne, was da im Argen liegt, dass es halt nicht die Wahrheit ist. Und die informieren sich dann natürlich über andere Kanäle. Ne, und da gibt es genügend, da wird jede politische Schiene bedient. Also, und es gibt es frei Haus und kostenlos oder auf freiwilliger Basis. Ne, die Leute werden dann aufgerufen zu spenden. Da bleiben eigentlich keine Wünsche offen. Ne?
Wie sehen Sie diesen Trend, dass Menschen sich im Internet stärker informieren?
Ich sehe das positiv. Also ich sehe es positiv, dass sich Leute von sich aus auf den Weg machen und selbst recherchieren und gucken, stimmt das, was uns hier erzählt wird? Nur ein Beispiel, die Bana-Story in Syrien. So eine absurde Geschichte, ne? Mit diesen 7-jährigen Twitter-Mädchen ist erwiesen, dass es halt wirklich eine Propagandageschichte war. Ne? Und trotzdem halten diese Medien daran fest. Ne? Fakten findet Tagesschau, große Story über Bana. Das ist so fürchterlich, ja. Genau diese Dinge, die alle, diese ganzen Kriegslügen aus der Vergangenheit, ne, sind größtenteils erwiesen, sind bewiesen, sind belegt worden, ne, von großen Journalisten bewiesen worden. Und es passieren immer wieder neue Sachen, die genau auf solchen Lügen aufbauen. Die Leute fallen immer wieder drauf rein. Und da denke ich manchmal, Leute, es ist wahrscheinlich noch nicht genug Aufklärungsarbeit im Netz. Es müssen wahrscheinlich noch mehr Leute sich gründen, also neue Medien, neue alternative Medien oder Verbünde gründen, na, die dann wirklich so eine Gegenöffentlichkeit bilden.
Haben Sie nicht den Eindruck, dass die neue Gegenöffentlichkeit, die es ja schon gibt im Netz, die in den letzten Jahren nach meiner Wahrnehmung auch sehr viel größer geworden ist, Ihre Initiative gehört ja auch dazu, dass diese neue Gegenöffentlichkeit auch einen Druck auf die etablierte Medien erzeugt, wo diese etablierte Medien vielleicht darauf eingehen ein bisschen? Oder passiert das nicht?
Also, uns wurde ja schon mal unterstellt von der Chefredakteurin des WDR, dass wir die Leute verunsichern würden mit unserem Programm Beschwerden. Also die Leute wären tatsächlich richtig verunsichert von 4 Beschwerden pro Monat. Und da habe ich auch gedacht, das kann ja mal nicht wahr sein. Das Problem ist ja, dass es öffentlich geschieht, ne? Dass es die Leute mitkriegen und dass da auch immer mehr Leute hinterfragen, was da schief läuft. Ne? Und mitunter hatte man den Eindruck, dass besser aufgepasst wird. Ne? Aber das hat sich in letzter Zeit schon wieder irgendwie relativiert, weil seitdem diese Fake News-Debatte läuft, ne? Und diese Geschichte dann auch mit diesen Faktenfinder, wo dann meiner Ansicht nach irgendwelche Dinge erstmal hochgehoben werden, um sie dann als Falschmeldung dann wieder in den Faktenmelder zu bringen. Ne? Das ist irgendwie, habe ich den Eindruck, es wird immer ungenierter jetzt gelogen, was verschiedene Themen anbelangt. Ja, man hält an den Narrativen fest, ob das jetzt die Ukraine-Geschichte ist, ob das Syrien ist, ob das Assad ist, ob das die Russophobie ist, die immer absurdere Züge annimmt und zwar über alle möglichen Themen, ob das Sport ist, ob das Kultur ist, ob das die Flüchtlingssituation ist. In jedem Bereich des Lebens greift das rein, ja. Und das ist meiner Ansicht nach nicht zu akzeptieren. Da müssten die Leute was unternehmen dagegen.
Was soll man denn unternehmen, Ihrer Ansicht nach?
Also diese Geschichte, die jetzt zum Beispiel der Rainer Rotfuß macht mit dieser Friedensfahrt, das ist schon mal eine schöne Geschichte. Ne? Okay. Also wenn man sich mit Leuten live trifft und sich mit denen austauscht.
Ich meine, die Druschba-Freundschaftsreise nach Russland.
Genau, ja? Wenn man sich das selber anguckt. Ja? Wenn die Leute halt mal nach Grozny reisen, wie zum Beispiel ein Freund von mir, da hat sich Grozny angeguckt. Und mal gucken, was dort abgeht, was dort in der Kultur abgeht, was dort zum Beispiel in der schwulen Community abgeht. Ne, da geht nämlich ordentlich was ab und nicht so, wie es hier immer dargestellt wird, dass die Leute dort gejagt und durch die Städte getrieben werden. Ja. Oder dass man mit den Leuten ins Gespräch kommt. Na, dass man sich austauscht.
Das ist Verbindung
nicht,
von unten.
Genau, das ist nicht nur, das hat nicht nur Sinn in Russland, das hat auch Sinn in Griechenland zum Beispiel oder in anderen Ländern. Das ist einfach so, dass wir haben ja durchs Internet, haben wir ja auch jede Möglichkeit, mit den Leuten in Kontakt zu treten und uns schlau zu machen, auch internationale Presseartikel zu lesen. Na, das ist ja schon, das müsste auch mehr stattfinden, auch dass diese Presse übersetzt wird. Ja, dass man auch eine Übersetzung bekommt von zum Beispiel Zeitung aus Venezuela oder Brasilien oder eine kritische Zeitung aus den USA, dass das ins Deutsche übersetzt wird, dass die Leute hier wissen, was woanders gesprochen, geschrieben und gedacht wird. Ganz wichtig. Na, wir leben nicht in einer Bubbleblase. Na, wir müssen raus.
Globale gegen Öffentlichkeit, genau. Oder? Ist das was Ihnen vorschwebt?
Ob mir das vorschwebt, das ist jetzt erstmal nicht relevant. Ich fände es nützlich, wenn die Leute rausgehen würden und sich wirklich selbst ein Bild machen. Ne? Also wenn es zum Beispiel eine Zeitung namens Weiß, wenn mich nicht alles täuscht, ne, sagt, wir haben uns jetzt mal das Skandalbuch vorgenommen, lesen es, damit ihr es nicht lesen müsst. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die lesen etwas für uns und ordnen das für uns ein, damit wir es nicht tun müssen. Also so eine Sachen dürften eigentlich überhaupt nicht, das dürfte gar nicht akzeptiert werden. Nein, ich will das selbst lesen, ich will mir selbst ein Bild machen.
Frau Müller, vielen Dank und viel Erfolg für Ihre weitere Arbeit. Bis zum nächsten Mal.